Mamageflüster, dein Podcast für
Schwangerschaft, Erwartungen an Mütter und Mental Load.
Und wir sind Sina
und Leonie.
Wenn du schwanger bist, kommt irgendwann die Frage, wo möchte ich eigentlich gebären? Im Krankenhaus, im Geburtshaus oder vielleicht sogar zu Hause? Und viele Menschen haben dazu sofort eine Meinung oder eine Horrorstory parat. Das weiß ich jetzt leider aus eigener Erfahrung. Mhm. Für die einen ist es das Krankenhaus der einzig sichere Ort und für die anderen sagen, hey, Geburt ist doch kein medizinischer Notfall und sollte möglichst, unter Anführungszeichen natürlich zu verstehen, natürlich stattfinden. Aber wir schauen uns heute an, was die Forschung dazu eigentlich sagt. Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Geburtsorte wirklich? Und worüber wird in der öffentlichen Debatte vielleicht zu wenig gesprochen? Wir haben uns eben auch aktuelle Studienlagen dazu angesehen, extra für euch. Alle wissenschaftlichen Quellen, auf die wir uns beziehen, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dort haben wir auch einige Buchempfehlungen für alle verlinkt, die sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen möchten. Aber gleichzeitig ist das hier keine Wissenschaftsfolge, das möchten wir schon nochmal anmerken. Natürlich fließen auch unsere eigenen Erfahrungen, Wünsche, Gedanken und Perspektiven mit ein. Denn gerade beim Thema Geburt geht es nicht nur um Daten und Statistiken, sondern auch einfach um das Gefühl und die Werte und die ganz persönlichen Entscheidungen, die jede von uns selber treffen muss.
Ganz genau. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Krankenhaus.
Ja.
Das klassische Krankenhaus.
Die Klinik.
Die Klinik.
Du hast ja in einer Klinik geboren, gebärt.
Ich habe geboren. Genau, in einer Privatklinik in Wien. Und ich muss sagen, ich würde es heute wieder so machen. Ich war sehr happy mit dieser Erfahrung. Und ich glaube, was ich anmerken sollte, für mich ist es eigentlich immer festgestanden, wo ich mein Kind kriegen möchte. Ich habe natürlich auch ein paar andere Kliniken, also ich habe mich da vormerken lassen, weil es ist jetzt natürlich so, meine Tochter ist schon 3 Jahre alt, das wird sie bis heute jetzt nur mal ein bisschen verschärft haben, nehme ich an. Aber es war damals schon so, dass man eigentlich recht bald sie vormerken lassen sollte und nicht irgendwie ewig warten sollte und irgendwie, also wenn man schon weiß, man will in einer Klinik gebären, sie vielleicht gleich mal an die Klinik wenden. Und ich habe mich da recht schnell eben auf 2 Listen setzen lassen. Ich habe dann entschieden, die eine Klinik wird es nicht.
Mhm. Beide waren aber privat, oder?
Nein, das eine war ein öffentliches Spital. Und habe mich aber dann für das Krankenhaus entschieden, wo ich auch vor einigen Jahren eine Operation gehabt habe. Also da habe ich ist die Endometriose bei mir operiert worden und ich habe da sehr gute Erfahrungen gesammelt dort. Habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und habe das irgendwie so friedlich gefunden und ich habe mir dann gedacht, okay, geh da wieder hin, weil ich kenne die Ärzte jetzt irgendwie schon. Ich weiß, wie es dort abläuft. Es hat mir einfach getaugt. Die Hebamme, die ich mir damals ausgesucht habe, war auch in diesem Krankenhaus angestellt und das hat irgendwie gepasst. Also es ist schon, finde ich, voll wichtig, dass man sich ein paar Dinge anschaut dort. Also auch, dass man mal vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, so Rundgänge macht. Da gibt es sehr oft so Termine. Und dass man das ein bisschen nutzt und auch vielleicht schon zeitig, weil je mehr Infos man frühzeitig hat, kriegt man einfach keinen Stress im Nachhinein. Und das, diese Krankenhaussuche war für mich eigentlich halbwegs entspannt, muss ich sagen. Und für mich war einfach auch wichtig, dass ich eben eine gewisse medizinische Sicherheit, sage ich mal, habe im Notfall, also wenn es irgendwie was gäbe, ich wollte einfach die Sicherheit haben, dass ich Ärztinnen und Ärzte um mich herum habe, dass es einen OP-Saal gibt, sage ich mal, für Kaiserschnitt-Eventualitäten, dass es einfach, dass ich da einfach gut aufgestellt bin. Eine Neonatologie hat es in dem Krankenhaus nicht gegeben, das war aber nicht weit weg von einem Krankenhaus, wo es das gibt. Also ja, diese Entfernung habe ich auch ganz gut gefunden.
Ich sag's dir, ich merke gerade in der Schwangerschaft total, wie sich mein Blick auf den eigenen Körper und auch auf das Leben total verändert haben. Früher habe ich vieles einfach lockerer gesehen, es ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt frage ich mich bei allem, was tut das eigentlich mit mir und was tut das vielleicht auch mit meinem Baby?
Ja, voll. Und sobald man Mama ist, beschäftigt man sich plötzlich mit Themen, über die man früher nie so richtig nachgedacht hat, wie zum Beispiel die Darmflora.
Und genau deshalb freuen wir uns wirklich über unseren heutigen Sponsor Omnibiotic. Ich kenne die Produkte tatsächlich schon sehr, sehr lange, also auch schon vor meiner Schwangerschaft und ich habe sie immer wieder verwendet.
Ja, absolut. Wir sind beide schon sehr viele Jahre Fans und durften auch schon ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere mit Omnibiotic arbeiten. Und ich finde es super, ich habe es auch in meiner eigenen Schwangerschaft verwendet und auch davor und danach immer wieder. Ich finde es auch richtig interessant, dass die Entwicklung der kindlichen Darmflora schon so früh beeinflusst wird, weil wir wissen ja, die Darmflora ist ja so ein bisschen auch für die Gesundheit verantwortlich. Mhm. Also im Darm sitzt die Gesundheit, haben wir damals bei unserem Gespräch auch gelernt.
Ja.
Und genau dafür, also für die ganz Kleinen, wurde Omnibiotic Panda entwickelt, speziell für Schwangere und Babys. Und das Produkt enthält 3 Milliarden Bakterien aus wissenschaftlich geprüften Bakterienstämmen. Und die Kombination wird auch schon seit vielen, vielen Jahren in Studien getestet und angewandt.
Was ich persönlich auch richtig praktisch finde, es gibt Omnibiotic Panda als Pulver, aber auch als Tropfen.
Mhm.
Und gerade mit Baby stelle ich mir das in meinem Alltag extrem angenehm vor, weil man das super easy anwenden kann.
Empfohlen wird die Einnahme übrigens spätestens ab dem 7. Schwangerschaftsmonat für die werdende Mama und danach ab Babys ersten Lebenstag für das gesamte erste Jahr.
Und ich glaube, gerade in dieser Lebensphase versucht man einfach bewusst Entscheidungen zu treffen, die sich gut für einen anfühlen, aber eben auch gut fürs Baby sind.
Absolut. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Ich glaube, das hat mir dann schon sehr viel Sicherheit gegeben.
Ja.
Aber das war, also im Vorhinein ist einfach meine Entscheidung festgestanden, ich mag schon in ein Krankenhaus gehen. Das war schon gut.
Absolut verständlich. Also ich muss ja sagen, ich habe mich ja, also obwohl ich mich für das Thema Hausgeburt und Geburtshaus ja eigentlich mehr erwärmen kann oder das auch vorhabe zu machen, ist es so, dass ich mir natürlich auch das Krankenhaus angesehen habe, weil du trotz allem in ein Krankenhaus dich vormerken lassen musst.
Mhm.
Ich habe mich für ein öffentliches Krankenhaus entschieden und habe mir deren Statistik, das kann man öffentlich einsehen, was ihre Kaiserschnittrate ist, was ihre Dammschnittrate ist und auch andere Sachen und habe mich für die Klinik sozusagen entschieden, die einen sehr niedrigen Prozentwert da hat, weil das gibt auch oft für mich einfach das Indiz, da wird nicht einfach nur schnell gehandelt, weil es halt schnell fertig sein soll. Also dieser Zeitdruck, den ja doch in öffentlichen Krankenhäusern vorherrscht, einfach den ein bisschen rauszunehmen und sich das anzuschauen, fand ich super wichtig für mich persönlich. Aber ich muss auch sagen, generell, also ich verstehe jeden Menschen, der sagt, okay, ihr möchtet dieses Surrounding haben von einer Klinik. Und wenn man sich für eine Privatklinik, also wenn man sich mal eine Privatklinik anschaut, diesen Geburtenbereich, das ist ja eher Hotelzimmer und weniger Krankenhausstil. Also definitiv auch eine Option, wenn man das machen möchte oder mag. Wenn man sich zum Beispiel für das Thema Hausgeburt oder Geburtshaus, da werden wir dann später noch dazu kommen, interessiert, ist es trotzdem so, dass ja nicht jede Schwangerschaft angenommen wird für diesen Bereich. Das heißt, wenn man schon eine Risikoschwangerschaft ist, muss man sowieso sich für die Klinik interessieren. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, sich trotzdem auch darüber zu informieren.
Ja, voll, also, dass man dann auch nicht enttäuscht ist, wenn dann, sage ich mal, der eigene Plan nicht so aufgeht, dass man einfach weiß, was gefordert wird, was einen erwartet. Und ich glaube, wenn dann irgendwie so der Plan ist, ich möchte unbedingt zu Hause, dann ist man irgendwie enttäuscht. Und ich glaube, das ist schon sehr wertvoll, wenn man sich also gedanklich das so ein bisschen offen lassen und sagt, aber ich kenne dieses Krankenhaus, ich habe mir das zumindest angeschaut und wie jetzt eben das, dass man ein gutes Gefühl irgendwie auch hat.
Ich habe zum Beispiel auch noch einen, also wenn wir diese Folge aufnehmen, die kommt ja ein bisschen später alles raus. Nein, aber ich habe auf jeden Fall trotzdem auch ein Anamnesegespräch im Krankenhaus. Mhm. Also das ist, finde ich, auch wichtig. Generell bei Zwillingen, Beckenendlage oder bestimmten Vorerkrankungen, das sind eben so Herzsachen. Oder eben auch nach einem Kaiserschnitt empfehlen halt viele Leitlinien die Geburt im Krankenhaus.
Ja.
Das heißt, da ist schon sehr wichtig, sich auch vorher anzuschauen. Zum Beispiel kein Risiko ist das Alter der Frau. Das muss man halt schon das so sagen.
Ja. Wow, das habe ich gar nicht gewusst. Mhm, cool.
Ja, ich meine, natürlich, es kommt immer darauf an, es gibt schon ein gewisses Alter wahrscheinlich, wo es dann wirklich so, 50 plus, gibt es Frauen, die mit 50?
Gibt's. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Eben,
irgendwie.
Aber ich meine, so, weil viele gesagt haben, ja, aber du bist ja so eine späte Schwangerschaft, ob das nicht Komplikationen gibt. Nein, du wirst ja davor eingeschätzt, wie da hoch dein Risikoanteil ist und wie deine gesundheitliche Kapazität ist. Generell, was für mich zum Beispiel gegen ein Krankenhaus, und das ist eine sehr persönliche, für mich sehr persönlich gewesen, ich möchte nicht in ein Krankenhaus unbedingt gebären, im Sinne, es ist als Prio 1, weil ich einfach schon als Kind sehr oft in Krankenhäusern war.
Mm.
Ich habe halt sehr viele Erfahrungen gesammelt schon als Kind mit Krankenhäusern und das war mir vielleicht auch ein bisschen zu viel. Meine Mama hat dann gesagt so, hey, vielleicht bist du einfach von deiner eigenen Geburt noch so geschädigt, weil ich hatte anscheinend, meine Mutter hatte ich anscheinend mit dabei, eine sehr traumatische Geburt.
Oh ja.
Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen so in meinem Hinterkopf, dass ich für mich weiß, okay, ich möchte das halt weniger Druck da verspüren, weil das, was halt schon halt sozusagen die offiziellen Nachteile auch des Krankenhauses sind, und das ist, die Studien zeigen das halt leider auch sehr konsistent, es gibt einfach mehr Kaiserschnitte, mehr Wehenmittel und mehr operative Geburten einfach, beziehungsweise eben auch die PDA wird, das ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich dafür entscheidet, Aber es hat halt auch, manchmal kann es Nachwirkungen haben, wie zum Beispiel mit dem Milchanschuss, mit der Bindung danach, dass da muss man halt, wenn das gut begleitet wird, also da gibt es eine Langzeitstudie aus 2023, in der Frauen mit PDA im Durchschnitt eine geringere Milchmenge im frühen Wochenbett und eine niedrigere Stillrate nach 4 Monaten hatten. Mhm. Aber, und das jetzt zur Beruhigung, der aktuelle Konsens ist, dass es halt, wenn, man muss halt definitiv nicht auf eine Schmerztherapie verzichten, wenn man das möchte, aber da ist dann wichtig, dass dieser frühe Hautkontakt stattfindet, dann ganz häufiges Anlegen und eben eine Stillunterstützung, weil das die wieder gut auffangen können. Aber viele starten vielleicht mit der PDA, es wird dann ein Kaiserschnitt, das Kind kommt vielleicht auf eine Station und dann gibt es halt einfach andere Faktoren. Mhm. Und ich meine, wenn das der Fall ist, muss man sowieso in die Klinik. Aber ich sage halt mal so, mir war das einfach wichtig für dieses Geburtserlebnis, da ja irgendwie noch ein bisschen mehr in meiner eigenen, ja, in meinem Eigenheim beziehungsweise in meinem Surrounding zu sein, das jetzt nicht so, ich sage jetzt fremdbestimmt, das ist vielleicht das falsche Wort, ja, wo auch Zeitdruck ein Thema ist.
Ja. Also, kriegst du viele Kommentare zu diesem Thema Hausgeburt, dass du dich dafür entscheidest? Das ist eine Suggestivfrage.
ja, also natürlich, ich habe schon sehr viel, also wie ich das, ich habe es einmal auf Instagram größer Thema, ich habe es einmal erwähnt. Mhm. Habe ich sehr viele Horror-Stories bekommen. Ich habe aber das Problem, dass ich halt auch leider sehr viele Horror-Stories aus Krankenhäusern kenne. Mhm. Und das aber halt nicht von Fremden, sondern von sehr nahestehenden Frauen, die erzählt haben, dass sie da schon sehr viel Druck verspürt haben. Ich meine, du bist zum Beispiel eine sehr positive Geburt generell.
Ich war sehr happy mit meiner Geburt, ja.
Eben. Und das finde ich ja sehr voll. Es gibt ja immer die von bis. Und ich weiß halt, ich habe zum Beispiel Freundinnen, die vorher in der Klinik geboren haben. Ja, und ich habe eben eine Freundin, die war eben auch zuerst in einer Privatklinik und dann in einer Hausgeburt. Und sie hat mir auch zum Beispiel gesagt, sie wird sofort wieder, also beide Geburten waren voll schön, sie wird sofort wieder die Hausgeburt wählen. Und ich habe eben andere, die in öffentlichen Krankenhäusern leider war, wo halt wegen dem Zeitdruck und den, zum Beispiel auch, die haben sich jetzt auch keine Wahlhebamme genommen, sondern halt dort. Und da haben sie gesagt, das würden sie, das bereuen sie total.
Ja.
Weil einfach dieser Hebammenwechsel, Schichtwechsel, ja, das bringt dich aus dem Konzept.
Extrem.
Und wer sich mit dem Thema Geburt auch auseinandergesetzt hat, der weiß ja, dass da die Hormone so ausschlaggebend sind. Und wenn wir zum Beispiel zu viel Adrenalin in einer frühen Phase reinschießt, und das kann eben durch Stress passieren, dann kann das die Geburt stocken. Das heißt, dieser Vorgang wird halt weniger und du kommst halt nicht in die Phase, wo du halt dann diese Venentätigkeit so stark ist, sondern die Venen gehen teilweise zurück. Venenpausen, es gibt Fälle, ich lese ein super interessantes Buch, die selbstbestimmte Geburt, muss man auch ein bisschen differenziert sehen, weil die schon sehr pro Hausgeburt und pro Geburtshaus ist, aber ich finde, man kann sich da gute Informationen mitnehmen, wo halt wirklich Fälle drinnen beschrieben sind, wo Frauen halt wirklich dann eigentlich theoretisch mehrere Tage die Geburt gestockt ist.
Oh Gott.
Nur früher hat man das halt nicht interveniert, weil das waren Fälle aus, ich glaube, aus 1900. Da hat man dann nicht interveniert, dann hat man das sozusagen sich angeschaut, wie das weitergeht. Und dann ist es wieder losgegangen, wie die sozusagen entspannter waren. Und das fand ich halt voll interessant. Also ich bin sowieso immer so, es hat alles ein Pro und ein Contra, aber man muss halt für sich wählen, was einen, ich glaube, vom Gefühl her auch gut tut.
Also das mit der Hebamme, das würde ich bin echt nicht so mit Empfehlungen, was Geburt betrifft, weil ich finde, da macht echt jede Frau so ihr eigenes Ding und irgendwie soll man, ich finde, es ist voll wichtig, dass man sich super viele Informationen holt und dass man jede Information sie durchliest, aufmerksam, armen Partner, dass man das besprich, gemeinsam ja, auch so ein bisschen entscheidet und so und dass man auch, finde ich, den Partner wahnsinnig brieft. Ich möchte das und ich würde das gerne vermeiden, sodass der einfach auch dein Sprachrohr ist.
Ja.
Aber ich sage echt mal, wenn man es sich irgendwie leisten kann, investiert dafür wirklich in eine Wahlhebamme, die einen begleitet vor der Geburt, die man kennt. Dieses bekannte Gesicht, ob das jetzt im OP-Raum ist, ob das jetzt im Geburtszimmer ist, ob das im Geburtshaus ist, ob das bei einem Zuhause ist, ist echt essentiell.
Ja.
Wenn du da eine Person hast, der du vertraust, die schon ein bisschen kennt, die mit dir schon öfter so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht einen Geburtsvorbereitungskurs gemeinsam gemacht hat, die deinen Körper kennt, die untersucht hat, die angegriffen hat. Wenn das zumindest jemand ist, der nur ein paar Mal vor der Geburt gesehen hast, dann ist das so entspannend, weil ich habe auch gewusst, meine Hebamme ist top, ich habe mich mit der mehrmals getroffen, die weiß irgendwie, wie mein Körper ist, wie meine Schwangerschaft verlaufen ist. Ich finde, das sind schon Infos, die für den Menschen, der die bei der Geburt begleitet, also für den Menschen, der die professionell, sage ich mal, bei der Geburt begleitet,
ja,
schon wichtig. Also wie ist deine Geburt verlaufen? Hast du viel Wasser gehabt? Wie ist es mit der Verdauung gewesen? Das sind echt, ja, so Dinge, die hat mir meine Hebamme jedes Mal gefragt. Warst du am Klo oder ist das irgendwie, hast du Verdauungsprobleme? Weil sie auch gesagt hat, das kann, sind echt so Faktoren, die Geburt schon sehr beeinflussen können. Ja. Und das ist, glaube ich, schon, also wenn man sich das irgendwie leisten kann oder auch irgendwie sagt, legen wir alle zusammen für die Hebamme oder whatever, dann ist das
über
echt.
Eine Babyparty?
Ja, es ist voll der gute Wunsch, finde ich, weil du hast echt einfach die Möglichkeit dann, einfach dir jemanden zu holen, mit dem du vertraut bist und dieses, also wie gesagt,
und
dieses vertraute Gesicht.
Das ist ein sinnvolleres
Gesicht.
Geschenk, als wenn du 50 Babysets von irgendeinem Schwarz bekommst, wo ich mir denke, lieber man kriegt ein bisschen was Geld zusammen für so etwas und versucht sich das irgendwie zu stemmen.
Es ist voll wichtig, wirklich. Ich würde echt sagen, also nur darauf zu hoffen, ich komme dann ins Krankenhaus, irgendwer wird sich schon um mich kümmern. Also man hat, natürlich sind die Leute im Krankenhaus super, aber die Leute im Krankenhaus haben ja Schichten und die haben Schichtwechsel. Irgendwann geht die eine, es kommt die nächste Hebamme. Dann ist es wieder wer neuer. Da muss man sich auch, ich meine, vielleicht während die Wehen schon anfangen, muss man sich auf einen neuen einstellen. Die Person habe ich vielleicht in meinem Leben noch nie gesehen. Ja. Das ist schon auch wieder, ich meine, das ist ja auch im Zwischenmenschlichen schon oft der Stress.
Ja, und dann kickt das Adrenalin und dann können die Wehen stocken und dann werden wehenfördernde Mittel gegeben und so weiter. Also es ist halt, also es ist zum Beispiel für mich, sind das die negativen Faktoren gewesen, die für mich zu einem Ausschluss oder halt, sage ich jetzt mal, ich habe keine Ausschlusskriterien, aber also eine Prioritätenliste, wo das Krankenhaus oder die Klinik deswegen nach unten gerutscht ist.
Also für mich war zum Beispiel das, bevor ich mir eigentlich auch für irgendeinen Ort von Klinik entschieden habe, war mir wichtig, dass ich mal so ein Hebammen-Scouting anmache und dass ich halt eigentlich immer dann gedacht, okay, die Hebamme, die ich eh möchte, arbeitet halt irgendwie zufällig auch in der Klinik, in die ich eher gehen wollte. Und dann war das für mich so okay, weil die war auch, also die hat einfach auch sehr gut zu mir gepasst und das war für mich halt einfach das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste. Und was ich so wichtig finde an einer Hebamme, und ich weiß, wir sind jetzt sehr stark in der Empfehlung für Hebammen, aber vor allem, wenn du eine Erstgebärende bist und dein Partner auch das erste Kind bekommt, dein Partner und du, ihr werdet das zum, oder Partnerin und du, ihr werdet das zum allerersten Mal machen. Und ich glaube, es ist wichtig, da jemanden zu haben, der einen kühlen Kopf bewahrt.
Ja.
Weil ich muss ehrlich sagen, wir haben ja auch schon Hebammen, also für meine Hebammen das Gespräch gehabt. Und dann war es so, sie hat uns halt aufgeklärt über die Verlegung, falls wir eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt machen wollen, man sie uns ins Krankenhaus verlegen würde, was so die, es ist ein Aufklärungsgespräch gewesen. Und sie sagt so, ja, und ich würde dann hinterherfahren, weil oft nimmt das also der Krankenwagen ja nicht mich mit, sondern den Partner.
Ja, der würde nur eine Person wahrscheinlich mitfahren.
Und mein Partner und ich haben uns angeschaut und mein Partner so, aber mir wäre eigentlich lieber, sie fahren mit. Und ich habe gesagt so, ja, ich wollte es gerade nicht sagen, aber mir wäre eigentlich auch lieber,
naja,
sie
die Hebamme
mit.
Macht ja die Geburt mit dir. Also es macht voll Sinn. Ich glaube, dass die Leute dann oft so, also ich glaube, ganz ehrlich, das klingt voll böse, aber ich glaube, es ist auch nicht jeder Partner oder auch nicht jede Partnerin oder Oma oder whatever, wer auch immer in den Kreißsaal mitkommt, immer so die krasse Hilfe. Die Leute sind wahrscheinlich auch in ihrem Leben zum ersten Mal bei einer Geburt.
Ja.
Ich habe da lieber wen dabei, der vielleicht schon 200-300 Geburten irgendwie begleitet hat.
Meine hat 2000.
Ja, Wahnsinn. Oh, genau. Also Hebammen war wirklich, war ein Beruf, den ich noch, also überhaupt auch während der Schwangerschaft schon echt gedacht, wie krass unterschätzt ist dieser Job.
Ja, ich finde das so cool.
Weil
also,
es ist so bemerkenswert, wirklich.
Die sind mega.
Und die sind einfach auch so, sind ja, also ich sag mal, die Wochen vor der Geburt und nach der Geburt eigentlich nonstop für die erreichbar. Es war wirklich, also sie hat auch gesagt, du hast meine Handynummer, du kannst mit Tag und Nacht, wenn irgendwas ist, anrufen. Und
ich schreibe meiner, wenn ich Probleme habe, schreibe ich ihr.
Ich finde, diese Menschen sind Gold wert, wirklich.
Ja.
Aber jetzt Thema Geburtshaus, Leonie.
Ja.
Ich habe mich tatsächlich selber mit dem Thema Geburtshaus in meiner Schwangerschaft gar nicht so beschäftigt, weil das irgendwie, habe ich glaube ich auch ein bisschen zu wenig drüber gewusst, aber kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was das ist?
Ja, ich glaube, viele wissen das gar nicht so sehr oder haben das jetzt nicht am Schirm. Die haben immer nur so Klinik- oder Hausgeburt. Und ich möchte auch nochmal was dazu sagen, eine Hausgeburt oder Geburtshaus wird begleitet. Das ist keine Alleingeburt, weil da gibt es jetzt leider auch einen Trend und den möchten wir bei keinem Fall unterstützen. Soll jeder für sich zwar selber entscheiden, aber das ist nicht etwas, was irgendwie einer Richtlinie folgt. Also das bist du wirklich alleine als Frau.
Oh Gott, und das ist ein Trend?
Ja, also wie jeder Schaß auf TikTok ein Trend sein kann, ist auch das ein Trend anscheinend. Na, aber ich habe ja gar keinen medizinischen Background, was das betrifft. Woher soll ich wissen, wann es Not am Mann ist und wann nicht? Ich bin ja dann voll in der Trance der Geburt.
Ist man also, wirklich, ja.
Und dann kannst du das nicht handhaben. Und vor allem, was ich halt, und da muss ich halt auch schon, Also ich finde, deswegen glaube ich auch, ich würde meine Hebamme eher mitnehmen, dann weiter in das Krankenhaus und meinen Freund sagen, er soll nachfahren.
Ja.
Nämlich, weil ich weiß, die hat meinen Geburtsplan im Kopf, die weiß, was ich will und die kann das durchsetzen.
Ich finde das nämlich auch noch ganz kurzer Einwurf, bevor wir nämlich auch zum Geburtshaus kommen. Was ich nämlich so arg empfunden habe bei der Geburt ist, wenn jetzt irgendjemand während der Presswehen oder auch davor, während die krassen Wehen schon einsetzen und sie der Muttermund öffnet, wenn da irgendjemand zu mir gesagt hätte, Sina, heb mal deine rechte Hand oder so. Ich hätte es nicht gekonnt, wirklich. Ja. Man ist so, man kann, auf der einen Seite nimmt man alles so, man ist so hyper-aware. Man nimmt irgendwie alles voll arg auf, was um einen herum passiert.
Mhm.
Ich weiß heute nur, wie der Raum ausgeschaut hat, ganz exakt. Ich weiß heute nur, wo meine Trinkflasche gestanden ist und so. Mhm. Aber ich habe nicht reagieren können. Also das war irgendwie, ich war so in meinem Körper und es war so, also man ist irgendwie ausgeschalten und gleichzeitig geistig voll da, das ist irre. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht reagieren können und mal selber Wasserflasche nehmen. Das wäre irgendwie nicht gegangen. Nicht jetzt wegen der PDA, sondern einfach, weil ich, weil ich das körperlich und psychisch irgendwie, sind das auf einmal zwei Levels, auf denen man ultra, ultra da ist. Also es ist voll verrückt.
Ja, es ist halt voll, ich glaube, es ist, also ich glaube, deswegen ist auch für mich vielleicht das Geburtshaus ein Thema, wo ich gesagt habe, das kommt für mich in Frage. Weil erstens mit meiner Hebamme darf ich mich bis zum letzten Moment entscheiden. Also sie hat gesagt, ich soll einfach am Tag, wenn was passiert, sagen, das möchte ich. Und auch wenn es die Klinik ist, fahren wir in die Klinik. Also sie ist wirklich so, also das muss man auch dazu sagen, sucht euch jemanden, der für auch alle Optionen offen ist. Und für mich war eben dieses Geburtshaus das Ding, weil ich eben diese familiäre Atmosphäre möchte. Ich möchte, weil ich kann mir vorstellen, dass ihre Geburt so ein, so dieses, wie du es beschreibst, du bist halt voll in deinem Körper, bist aber auch irgendwo nicht, nicht an, also kannst nicht mehr machen, als diese Geburt zu machen.
Genau.
Und für mich ist da halt irgendwie so, da möchte ich eben diese familiäre Betreuung, einfach diese 1:1 Betreuung auch einfach so, dass jemand halt einfach die Menschen da sind, die ich haben möchte, dass da niemand reinkommt oder rausgeht, den ich vielleicht nicht da haben möchte. Und was mir einfach vom Setting her gefallen hat, ich fand halt bei dem Geburtshaus, was ich mir angesehen habe, ich fand die Räume halt voll schön. Es war alles komplett rot. Also ganz dunkles Rot, es gibt einen orangen Raum auch, aber ich finde den roten Raum schöner. Und da gibt es diese Geburtsbadewanne, es gibt dieses zum Anhalten, was von der Decke ist.
Es schaut wie so Physiotherapieraum oft aus,
schaut,
gell?
Ja, voll. Und es schaut einfach sehr cozy aus.
Und nicht so wie ein Operationstisch und so, gell? Es ist gar nicht so steril, wie man es ist. Also es ist natürlich sauber und steril, aber es ist nicht so.
Es ist eine medizinisch, es ist auch voll, also es ist medizinisch ja auch ausgerüstet dafür, dass dort Geburten stattfinden. Also es ist jetzt zum Beispiel nicht, es gibt keinen OP-Raum oder whatever, weil das sind Hebammen. Die haben halt einfach, aber die sind ja trotzdem, die haben ja Richtlinien, nach denen sie folgen und was sie alles machen dürfen. Zum Beispiel im Fall eines Darmriss, der genäht werden muss, das kann die Hebamme ja zum Beispiel machen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mir gedacht habe, so in dem Setting kann ich mir sehr gut vorstellen, in diesen Zustand zu kommen und zu bleiben und nicht irgendwie für mich selber, das ist unangenehm zu empfinden, allein vom Raum her.
Ja.
Weil in einem Krankenhaus, man, auch, und da geht es jetzt nicht nur um die Situation des Gebärens an sich, du kannst es halt nicht planen so gut. Da kann ich zumindest den Raum für mich schon noch so herrichten, wie ich es gerne hätte.
Mhm.
Ist halt auch wieder individuell. Jeder ist da anders. Und was ich halt bei meinem Geburtshaus ganz cool finde, ist, dass du halt nach der Geburt nach Hause gehen kannst. Ich meine, du kannst doch in einer Klinik ambulant.
Mhm.
Du kannst ja dann auch heimgehen. Das finde ich halt sehr anstrebenswert, weil dann ist man gleich als kleine Familie together. Was für mich persönlich im Übrigen gegen das Geburtshaus sozusagen gesprochen hat, worum ich ein bisschen mehr in Richtung Hausgeburt ist sogar der Weg.
Mhm.
Also weil ich mir eben denke, wenn ich zu Hause bin und dieser Geburtsbeginn sozusagen startet und es passieren diese Sachen, die halt alle da kommen und so, und ich müsste dann wohin gehen oder ich müsste nach der Geburt wohin, also dann nach Hause fahren, das ist für mich so ein bisschen das, was für mich persönlich der Nachteil ist. Ich meine, andere würden sagen, es gibt halt nicht diese OP-Sachen oder diese anderen Aspekte. Das hat für mich gar nicht so einen negativen Touch gehabt, weil ich weiß, dass wir in Wien, und da spreche ich jetzt mal für Wien, bist du in wenigen Minuten in jeglichen Krankenhäusern. Also ich habe mir auch den Weg angeschaut von meinem Geburtshaus. Das ist gleich in der Nähe von der Klinik, in der ich entbinden würde, wenn ich in eine Klinik gehen sollte. Und da fährst du 5 Minuten hin. Meine Hebamme hat dort früher auch, glaube ich, gearbeitet, beziehungsweise ist in Kontakt mit, sehr engen Kontakt mit denen. Die telefoniert da durch und schaut sich das an.
Mhm.
Und weil ja viele dann sagen so, ja, aber es ist nicht so sicher für Mutter und Kind. Also, was die europäische Studienlage da betrifft, kann ich euch sagen, die Niedrigrisikoschwangerschaften, das heißt, wo halt das schon abgeklärt ist, eben keine Beckenendlage, Zwillingsgeburt etc., die sind einfach gleich wie im Krankenhaus. Also die Sicherheit von Mutter und Kind ist gleich wie im Krankenhaus. Und das sind die meisten Studien, die ich dazu gefunden habe, kommen auf die gleichen Resultate.
In westlichen Ländern eher, oder? Ah, also so
nicht in westlichen, in europäischen Ländern.
In europäischen.
Weil, jetzt sehen wir dann wieder, in amerikanischen Studien schaut das Ganze ganz anders aus.
Oh, also, okay.
Wenn ihr in Amerika seid, würde ich davon vielleicht eher sogar mir das nochmal genauer anschauen. Ich habe mich jetzt nicht auf Amerika konzentriert, weil unsere Haupthörerschaft, die Lausches, kommen ja aus Deutschland und Österreich und ein paar aus der Schweiz. Und da sind die Wege halt. Es ist halt wichtig, dass die Krankenhäuser gut angebunden sind. Das heißt, wenn man sich für ein Geburtshaus entscheiden sollte, muss man sich einfach auch mal anschauen, wie lange bräuchte ich, bis ich ins Krankenhaus bin? Wenn ich in irgendeinem, ich sag's jetzt salopp, Kuhdorf in den Alpen herum tingeltangel, brauche ich so oder so länger. Aber das brauchst du ja sowieso. Also das sollte man einfach bedenken, dass wenn was ist, das ist ein Faktor, der halt natürlich dagegen sprechen kann.
Ja, voll. Ja, aber diese Infrastruktur und auch wer fährt mich, ist wer da, der mich wirklich jederzeit dann fahren kann oder so,
ja,
ist schon ein Thema.
Aber zum Beispiel in Wien, an sich finde ich das Geburtshaus eine gute Wahl für all jene, die sagen, okay, ich habe eine Niedrigrisikoschwangerschaft, es spricht nichts dagegen. Das zum Beispiel bei mir, ich habe beim letzten Gespräch, wurde mir auch gesagt, ab wann, also es gibt ja nur einen minimalen Zeitraum, wann du im Geburtshaus und wann du zu Hause gebären darfst. Also das ist halt auch wirklich festgelegt. Ich kann nachschauen, wie viele Tage davor sind und ein paar Tage danach. Also es ist jetzt nicht so, dass du 2 Monate vor zu Hause gebären kannst. Das geht nicht. Wenn was früher passiert, musst du in die Klinik. Wenn was über den, glaube
ich, ja, du kannst dann gar nicht mehr so viel selber entscheiden. Ja.
Wenn 10 Tage nach dem Geburtstermin, ist es auch das Krankenhaus. Deswegen sage ich also, das muss man sich einfach auch Bescheid wissen. Und was man auch Bescheid wissen sollte, weil ja viele das vielleicht nicht am Schirm haben, das weiß ich nämlich von einigen, die eine Hausgeburt hatten. Da kommen wir dann auch gleich zum Thema Hausgeburt. Aber was viele nicht wissen ist, wenn du in ein Geburtshaus oder eine Hausgeburt hast, musst du dich um die Erstuntersuchung deines Kindes selber kümmern. Und das ist schon ein wichtiger Faktor, nicht nur die Hebammenbetreuung ist hier sehr wichtig, sondern für die Erstuntersuchung brauchst du entweder einen Kinderarzt oder einen Allgemeinmediziner, der das macht. Und diese zu finden, ist gar nicht mehr so leicht.
Deswegen hast du auch schon einen Kinderarzt. Du hast letztens gesagt, ich muss jetzt zum Kinderarzttermin. Und ich so, aha, interessant.
Nein, meine Kinderärztin macht diese Erstuntersuchung. Die macht sie nicht, weil sie zu dem Zeitpunkt leider auf Urlaub ist. Sie würde es eigentlich an sich schon machen. Sie ist jetzt auch nicht der größte Fan von meiner Idee, zu Hause zu gebären, weil sie schon gesagt hat, ja, aber die Vorteile einer Klinik sind, dass dann alles erledigt ist. Ja, aber bis auf die Erstuntersuchung hast du mit allen anderen Terminen noch ein bisschen warten.
Das heißt, du musst dich um die Erstuntersuchung eigentlich selber kümmern.
Ja, aber ich habe eine Allgemeinmedizinerin, die habe ich gefunden. Die kommt zu uns.
Okay.
Die macht das ja zu Hause. Also es ist ein Hausbesuch. Und das ist es ja. Ich wollte halt jemanden, der zu uns kommt, weil ich möchte, und das ist meine Wunschvorstellung. Wir wissen alle nicht, wie es wird. Also es kann ja auch sein, dass er in der Klinik ist und dann ist alles wurscht, was ich jetzt hier sage. Aber meine Wunschvorstellung ist, dass wir die ersten 2 bis 3 Wochen komplett zu Hause sind. Und nur kuscheln und uns aneinander gewöhnen.
Und nicht irgendwelche Termine, ja voll.
Ja.
Ja, guter Plan eigentlich, oder Leonie?
Also ich finde meinen Plan supi.
Ich glaube, du hast sie ganz gut eingelesen. Ich glaube, dass das wirklich das Wichtigste ist. Man sollte einfach irgendwie auf sein Gefühl hören und sie, wie gesagt, so viele Informationen wie möglich besorgen.
Ja, und ich habe auch kein Problem, weil dann viele so tun, weil wirklich viele sich angegriffen gefühlt haben, als ob ich so gegen Kliniken bin und whatever. Überhaupt nicht. Ich finde Kliniken super toll. Für mich ist es halt kein medizinischer Notfall herrscht, für mich einfach nicht der Ort, den ich für mich und mein Baby wählen möchte. Und ich bin nicht verschlossen, weil wenn es zu früh kommt, sowieso Klinik. Wenn es zu spät kommt, sowieso Klinik. Aber ich finde, wie du sagst, sich einfach einzulesen, zu schauen, was fühlt sich gut an, wo fühle ich mich wohl? Und ich finde, das ist halt auch so was. Wir dürfen halt, ich glaube, was schon ein bisschen in unserer Gesellschaft passiert und das passiert in vielen Bereichen, die etwas sehr Natürliches sind, sie werden sehr weggeschoben. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil es wird trotzdem, und das ist halt auch aus Studien rauslesbar, wo Geburten in den Ländern eine sehr dargestellt werden, als sehr schmerzhaft, als sehr so, oh mein Gott, das wird so in zum Beispiel klassische amerikanische Filme und so weiter.
Es ist nicht wie in amerikanischen Filmen. Ja. Es ist wirklich nicht wie in amerikanischen Filmen.
Fun Fact ist, die Amerikaner haben die höchste Rate an Schmerzmitteln, die gegeben werden muss. Und sie haben die meiste Angst vor Geburten. Die Länder, die am wenigsten Angst haben vor Geburten, das ist in den skandinavischen Ländern, aber auch zum Beispiel in Niederlanden. Niederlande hat übrigens eine super gute Studienlage, auch was Thema Hausgeburt betrifft. Die haben echt, erstens haben sie viel leichter, haben sie weniger Stillprobleme, gute Bindungssysteme von Mutter und Kind am Anfang und sie gehen in Geburt raus und sagen, sie haben weniger Geburtsschmerz erlebt als die, die schon mit dem Schmerzgedanken hingehen.
Mhm.
Und ich glaube, dass das schon sehr viel auch von Prägung von Gesellschaft ist. Und ich bin absolut kein Fan davon, etwas, was trotz allem an der weibliche Körper ist im besten Falle dafür gemacht.
Ja, das ist wirklich was, das habe ich mir zum Beispiel kurz vor meiner Geburt auch sehr oft wieder sagen müssen, dass der Körper das schon kann. Also ja. Es ist nichts, was ich aktiv bei mir jetzt anleiten müsste. Man kann natürlich, ich habe natürlich auch Sitzbäder und diese Dinge gemacht. Also Sitzbäder war bei mir eher, ich lasse Wasser in die Badewanne, sitze mich rein, das war mein Sitzbad. Ich habe wirklich gedacht, ich mag nicht über kochendem Wasser irgendwie hocken, das wollte ich einfach chillen. Nicht. Ich war echt so chill einfach in der Badewanne. Ich habe so, von der Hebamme so Badesalze gekriegt und es war alles sehr cozy.
Schön.
Ich habe voll viel Tee getrunken und ein bisschen Schwangerschafts-Yoga gemacht und voll viel Meditation irgendwie in der Zeit, bei der ich meistens eingeschlafen bin, gebe ich zu. Also, aber ich glaube, das war voll und ich finde es auch interessant, jetzt rückblickend, ich glaube, als Erstgebärende macht man sich auch richtig einen Kopf. Wenn ich jetzt nur mal ein Kind kriegen würde, würde ich wieder die gleiche Hebamme, das gleiche Krankenhaus und dann würde ich mir da echt überhaupt keinen Kopf mehr machen.
Hm?
Also die Untersuchungen selbstverständlich.
Ja.
Einfach schauen, wie ist der Zustand, was tut sie. Aber ich würde mir nicht immer die Probleme oder die Überlegungen und Entscheidungen von anderen Leuten immer so zu mir nehmen und mich dadurch verunsichern lassen. Ich würde einfach sagen, das ist mein Weg und das ist deiner. Und so ist es halt. Also man macht sich da wirklich, wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, sehr viel mehr Sorgen und auch sehr viel, man zerbricht die Köpfe, die nicht der eigene Kopf sind, sage ich mal. Also deswegen glaube ich, kriegst du auch so viele Nachrichten, weil das einfach so ein Thema ist, dass man immer irgendwie das Gefühl hat, man muss Erstgebärenden auch irgendwie was erklären und sagen, und bei mir war es so, aber das heißt absolut nicht, dass es bei dem anderen Menschen genauso laufen muss.
Aber weißt du, was lustig ist? Dass ganz viele Mamas, also ich war ja in so einer Mama-Event-Gruppe, ganz viele Mamas, wo ich das gesagt habe, ich habe das einfach gesagt, mein Plan ist Hausgeburt. Mama-Gruppe tendenziell eher sagen, gute Entscheidung. Finde ich mutig, aber gute Entscheidung. Also dieses mutig kommt schon sehr oft vor, weil sagen viele, sie würden sich das nicht trauen beim ersten Kind.
Ja, weil es bei uns einfach auch nicht so üblich ist. Ich glaube, wenn das üblicher wäre, wäre es wahrscheinlich, also ich kenne auch zu wenige Leute zum Beispiel, ich habe gar keinen Referenzrahmen dazu. Ich glaube, du bist die Erste, die ich überhaupt kenne, die eine Hausgeburt hat. Also
haben wird, hoffentlich.
Ja, eh, aber das, also die sich überlegt, sage ich mal, die das als Plan hat, weil also ich kenne halt einfach auch zu wenige Frauen, die das berichten könnten.
Ich fand das halt so cool, weil zum Beispiel ihr, weißt du, wer sehr abgeschreckt von diesen Gedanken ist, die ich selber noch nie jemanden geboren haben.
Es ist einfach so wichtig, dass man erstens mit der Hebamme den Plan durchbespricht, dass der Partner im Notfall, wenn du nicht mehr reden kannst, dass der sagen kann, aber es wäre gut, wenn wir, das haben wir besprochen. Oder dass er sich komplett zurücknimmt, weil ich habe auch oft den Eindruck, alle sind so unsicher und es ist voll wichtig, einfach einen Menschen in seiner Nähe zu haben, in der Geburt, die es gut mit einem meinen.
Ja, Klarheit.
Das ist voll. Klarheit ist echt A und O, wirklich. Ja. Und je ruhiger und mehr peaceful diese ganze Geburtsgeschichte abläuft, desto gechillter ist die Mama, desto gechillter ist das Kind. Weil für das Kind ist es auch voll aufregend. Das hört man dann also im Krankenhaus bei uns, dieses CTG mit den Herztönen von der Bohne. Das, also wenn die da im Geburtskanal gesteckt ist, war das so dumm, 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 dumm. Also das Herz schlagt ja total schnell von einem Baby. Das war ja Wahnsinn. Ja. Aber du hast schon gemerkt, das ist Stress fürs Kind. Voller Stress fürs Kind.
Das ist zum Beispiel etwas, was zum Beispiel, weil das auch ein Thema ist beim Geburtshaus, aber auch bei einer Hausgeburt, bist du nicht durchgehend da angeschlossen und wird halt eher dann punktuell halt gemessen, immer wieder, ob alles passt. Und Hebammen haben da ja oft ein sehr gutes Gespür. Nur, dass ihr wisst auch die Unterschiede. Ich will doch keine, man kriegt ja, wenn man im Krankenhaus ist, sofort auch einen Venenanschluss.
Ich glaube, den habe ich gar nicht gleich gekriegt.
Kriegt man aber in öffentlichen Krankenhäusern, ja. Also einer der ersten, plus man wird an diese Maschine angesteckt. Und das ist zum Beispiel, das hast du zum Beispiel im Geburtshaus, jetzt nur als Vergleich, nicht. Da werden die Herztöne kontrolliert regelmäßig, da wird geschaut. Aber das ist jetzt nicht so, dass es, die haben alles Mögliche, was medizinisch für in den Rahmen passt, haben sie vor Ort.
Ist im Geburtshaus PDA möglich? Jetzt Zwischenfrage. Nein, okay.
Also es würde, also ich persönlich möchte auch keine PDA.
Okay.
Also für mich ist das ein Faktor auch in der Klinik, wo ich sage, auch wenn ich in der Klinik sein sollte, würde ich es ohne PDA probieren, außer es ist halt wirklich aufgrund von irgendwelchen Gegebenheiten eine Empfehlung meiner Hebamme.
Dann wäre das zum Beispiel für mich flach gefallen, weil ich wollte es schon. Ich wollte schon die Möglichkeit haben, aber ich glaube, das muss man sich echt richtig durchdenken. Ich kenne natürlich auch, was sehe durch Endometriose, kenne diese Dinge und ich glaube, dass ich, also wahrscheinlich ist da diese Prägung, die man durch seinen weiblichen Körper irgendwie im Leben erfährt, ist, glaube ich, echt auch entscheidend, wie man bei der Geburt entscheidet, also für was man sich bei der Geburt entscheidet. Weil ich habe zum Beispiel immer, was die mit Schmerzmitteln und extremen Beschwerden jedes Monat sehr lange gekämpft. Nach der Geburt ist es viel besser geworden. Aber für mich ist alleine der Gedanke, keinen Zugang zu Schmerzmitteln haben, löst in mir Panik aus. Eben durch meine Geschichte mit Endometriose.
Ja, aber das ist vollkommen
legitim. Aber das ist halt meine persönliche Geschichte. Ja.
Also bei mir ist es halt so, mir ist halt vor allem auch diese nach der Geburt sehr wichtig. Und da sind einfach die Studienlagen sehr unterschiedlich. Wie immer beim weiblichen Körper wird auch viel zu wenig geforscht. Aber für mich ist es zum Beispiel auch super wichtig, diesen Stillstart gut hinzubekommen. Und da muss man halt sagen, dass zum Beispiel bei Hausgeburten oder auch Geburtshausgeburten die Rate danach höher ist, dass du stillen kannst.
Mhm.
Also diese Mutter-Kind-Stillbeziehung ist da einfach viel besser gegeben. Auch oft, weil im Krankenhaus, wir haben schon geredet, Schichtwechsel, jeder hat eine andere Meinung von den Hebammen, die dort ist. Und da ist es vielleicht dann wichtig, wenn man sich zum Beispiel für die Klinik entscheidet, dass man sagt, okay, man hat aber zum Beispiel eine Stillberaterin, die wirklich mit einem das dann macht. Es wird ja oft, wenn du halt zum Beispiel Erstgebärende bist, verunsichern dich ja vielleicht auch mehrere Meinungen. Es wird ihm, zum Beispiel meine sehr gute Freundin hat leider die Erfahrung gemacht, dass ihr, weil sie hat sich damit ausgekannt, sie hat sich informiert, das Kind nimmt nun mal nach der Geburt ab. In den ersten 48 Stunden hat ein Baby auch nicht den Hunger. Da ist es wirklich wichtig, das Andocken zu üben. Aber das Kind kommt aus deinem Körper super ernährt raus. Und erst nach 48 Stunden wird dieses Baby das erste Mal das Gefühl von Hunger kennenlernen. Eigentlich auch crazy.
Ja, voll.
Aber es ist halt wichtig, dann schon die Stillbeziehung aufzubauen. Aber es gibt natürlich einen Gewichtsverlust. Das ist dann normal, dass das Baby abnimmt. Aber zum Beispiel ihr haben sie im Krankenhaus gesagt, naja, wenn sie jetzt heimgehen wollen, das ist auf ihre eigene Verantwortung und dem Kind kann schon was passieren und sie müssen das unterschreiben, dass sie dafür in der eigenen Verantwortung
sind.
Und dann stehst du da mit deinem ersten Baby, komplett überfordert vielleicht. Und wenn du dir nicht die Informationen hast, dass das normal ist, die leider in dem Krankenhaus, wo sie war, haben sie auch schnell zur Pränahrung empfohlen, das halt zufüttern. Und jede Stillberaterin sagt, nein, es ist normal. Man muss sich's anschauen. Natürlich, wenn es halt ein Risiko wird, dann natürlich zufüttern. Aber es ist ein gewisser Prozentsatz des Abnehmens komplett in Ordnung.
Deswegen kommt und, ja auch die Hebamme dann auch, wenn man zu Hause ist, sehr oft zum Wiegen und so.
Genau. Und zum Beispiel, was halt für mich die Vorteile von der Hausgeburt, um das auch ein bisschen zu sagen, die nämlich auch Studien basieren, weil ich bin ja dann doch ein kleiner Wissenschaftsfreak, wenn man mich kennt, weiß ich, liebe Studien lesen. Und zum Beispiel, es gibt die geringste Interventionsrate. Das heißt, es werden halt, also auch Geburtsverletzungen sind tendenziell weniger, weil
hatte ich auch gar nicht. Bin ich sehr happy. Ja. Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die das gar nicht gehabt hat.
Ja, es gibt, also es kann dir immer was passieren. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin von mir hat mir erzählt, sie hat eine vaginale Verletzung. Und sie hat aber auch gesagt, das war am Ende des Tages, es war halt unangenehm, aber es weiß ich, da ist kein Weltuntergang.
Also Schürfwunden hat man natürlich schon auch, wenn man vaginal gebärt. Also
das wirklich
ist
so
schon
ein Riss.
Ah, okay.
Also wirklich so Verletzung. Also wo es halt auch zum Nachkontrollieren war. Und sie hat dann aber auch gesagt, so, weil ich habe mit ihr halt das ja offen, so wie ich mit dir immer über alles offen rede. Eigentlich habe ich mit jedem über seine Geburtsverletzungen geredet. Wurscht.
Das war voll für viele Frauen, das habe ich auch schon gemerkt, oft so ein bisschen traumatisches Thema.
Da bin ich jetzt ehrlich, also meine größere Angst wäre ein Kaiserschnitt. Aber nicht wegen dem Kaiserschnitt an sich, sondern, und das ist etwas, was eben auch was die Geburtsverletzungen betrifft, warum ich da, glaube ich, sehr viele Leuten immer zuhöre, wenn sie darüber reden. Ich habe Angst vor dem Thema Hautreißen. Für mich ist die Vorstellung, irgendwo einen Stich reinzubekommen, nicht so schlimm wie das Thema Reißen.
Weil hör auf, mal bitte, das macht mich fertig, okay.
Ja, und das ist halt das Thema und deswegen bin ich da ein bisschen so am Recherchieren gewesen so und dann habe ich mir auch, natürlich schaut man sich Sachen an, wie man das halt alles vorbereiten kann, blablabla. Aber
ja, Operation, ich bin da, also meine Meinung war auch, wenn es nicht sein muss, möchte ich es vermeiden. Ich kenne aber auch viele Frauen, also mehr als die Hausgeburten gemacht haben, viele Frauen, die geplante Kaiserschnitte gehabt haben, Kaiserschnitte, Bauchgeburten, sagt man ja idealerweise, und die sind eigentlich sehr happy mit dieser Entscheidung gewesen. Also es gibt von bis. Ich denke mal, you do you, aber echt, die Infos sind einfach das Wertvollste.
Ja, also und die Studienlage, ich habe, ihr werdet es, wenn wir alle rein, wir können gar nicht alle reingeben, es ist endlos, was ich da alles durchgehe.
Du musst mir alles schicken, nicht, dass ich irgendwas vergesse, was du da alles, Leonie schickt mir da wirklich seitenweise Dokumente für solche Folgen.
Ja, das Ding ist, ich bin ein, wie gesagt, ich ja dadurch, dass ich sehr gerne eigentlich mir die Sachen selber durchlese, ich komme ja auch aus einem Haushalt, wo das immer schon sehr praktiziert worden ist, sich auf Studien zu berufen, im Sinne von, um sich zu informieren, einfach für eigene Erkrankungen etc. Und dann, das ist ein großer Fall, dass eben diese maximale Selbstbestimmtheit und die hohe Zufriedenheit der eigenen Geburt. Und ich glaube einfach, man sollte sich das für sich halt überlegen, wo man diese hohe Zufriedenheit erlangen kann. Und ich glaube, meine eine Freundin eh schon so oft erwähnt, die für mich so ein bisschen, vielleicht stelle ich sie doch zu sehr auf einen Protest, aber sie ist für mich einfach so ein richtig großes Vorbild, was das Thema Mutterschaft und so weiter betrifft. Und ich finde sie so cool und die hatte 2 Hausgeburten. Und die hat mir auch zum Beispiel erzählt, dass sie meine Hebamme kennt von einer Freundin von ihr. Und ich so, und wie war deren Geburt? Und sie so, mega, die war so happy. Und ich habe mir auch extra eine Hebamme deswegen auch gesucht, die fast 40 Jahre Erfahrung in dem Beruf hat, über 2000 Geburten gehabt hat. Weil ich mir gedacht habe, bei so einem schon heikleren Thema braucht es jemanden mit dem Erfahrungswert. Und das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Punkte einer Hausgeburt und das sind vielleicht auch die Nachteile. Kann nur dann funktionieren, wie gut das System dahinter ist. Das heißt, wirklich sich eine gut ausgebildete Hebamme zu suchen, die vielleicht auch sogar schon mehrere Jahre Erfahrung in dem Gebiet Hausgeburt hat und da halt eben auch schauen, gibt es diese funktionierende Rettungskette, von der wir vorhin gesprochen haben. Weil wenn das nicht der Fall ist, muss ich sagen, würde ich das Risiko nicht angehen.
Also abschließend von mir vielleicht nur 2 Tipps an alle Lauschis da draußen. Vielleicht auch so ein bisschen an Dino. Erstens, hört euch nicht so viele Horror-Stories an. Wenn die Geschichte kommt, wenn schon angesetzt wird, so, oh, aber weißt eh, Hand hoch, danke. Ich freue mich sehr, dass du diese Geschichte mit mir teilen möchtest, aber nein, danke.
Meine Mama hat ja eine Horrorstory gebracht, das fand ich am unangenehmsten.
Deine Mama, ja. Also ich verstehe es ja auch, man möchte da irgendwie jemanden bewahren vor was, vor einer falschen Entscheidung oder whatever, aber es ist einfach eine wahnsinnig persönliche Entscheidung. Es ist so was Individuelles.
Du kannst nicht ein Leben, was so ungeplant ist, so unkontrollierbar kontrollieren. Das heißt, deswegen, ich will da nochmal auch appellieren, einfach wirklich zu schauen, was das Gefühl für einen sagt und wo man sich sicher fühlt.
Es gibt immer Faktoren und Menschen, die einen verunsichern wollen.
Ja.
Und meine zweite Empfehlung ist wirklich auch, wenn man sie, egal in welchem Setting, Expertinnen und Experten für diese Geburt holt. Und das sind Hebammen und das sind Ärztinnen, Ärzte, dass man sie auch mal ein bisschen zurücklässt, sie auf das konzentriert, was man aktiv bei der Geburt beeinflussen kann, nämlich das Stresslevel.
Ja.
Und auch einfach diese Arbeit an Expertinnen und Experten ein bisschen abzugeben. Es gibt Menschen, die haben das studiert und haben Jahrzehnte, jahrelang Erfahrung mit diesen Dingen, haben sehr viele Geburten begleitet und wenn die sagen, es wäre jetzt gut, wenn, einfach auch mal drauf hören. Nur weil man irgendwie einen Podcast hört oder weil man irgendwie selber liest, ist man nun lang nicht studierte Medizinerin oder Hebamme mit jahrzehntelanger Erfahrung und es ist schon gut, auch sie darauf einzulassen. Ich kann echt nur sagen, eine Geburt wird zumindest ein bisschen einfacher mental, wenn man sie drauf einlässt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, und ich würde wirklich, weil du vorher noch Ärzte und Ärztinnen erwähnt hast, ich würde tendenziell mehr auf Hebammen hören. Ich finde das so einen tollen Job. Also ich war ja bei meinem Geburtstag, kurz noch einen Einblick, da sind ja auch oft Hebammen-Schülerinnen sozusagen dabei, also Studentinnen jetzt eigentlich mehr. Und ich finde das, jedes Mal, wenn ich eine sehe, möchte ich sagen, du tust einen Weltklasse-Job, bitte bleib dabei, weil ich denke,
das kann sicher so hart
sein und so, weil du musst sehr viel ja arbeitest nachts. Das ist, du weißt nicht, was kommt. Das ist sehr, du musst sehr da sein in dem Job. Und das ist schon ein sehr gebender Beruf.
Absolut. Boah, ja.
Sehr, 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 sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Ja, Also, vielleicht konnten wir eure Entscheidung ein bisschen leichter machen. Lasst es uns wissen. Schreibt uns einen Kommentar oder schreibt uns auf
couchgeflüster.vienna.
Keine Horrorstories bitte. Und wir sagen bis dahin. Bussi, Baba.